Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 136 von Hoffefunk. Man könnte auch sagen, hallo zur letzten Folge des Jahres 2022, zumindest in gewisser Art und Weise, denn wir werden heute über das letzte Pflichtspiel des Jahres sprechen. Am Samstag geht es gegen den VfL Wolfsburg und danach steht uns eine tolle WM bevor, dank der wir sehr lange unsere TSG nicht mehr spielen sehen können, was ich jetzt einfach mal von verschiedensten Standpunkten aus als negativ bewerten würde. Denn, Jonas, zuletzt läuft es nicht besonders gut für uns. Aus den letzten 5 Bundesligaspielen haben wir 4 Punkte geholt. Das ist die Bilanz eines Teams, das am Ende auf Platz 16 oder 15 landet. Wie besorgt bist du aktuell?
Ja, hallo David. Hallo natürlich auch an all unsere ZuhörerInnen. Ich muss dir sagen, auch wenn sich dieser Abwärtstrend schon länger vorbereitet hat, also er ist schon länger sichtbar, ja. Aber jetzt erst nach dem Spiel gegen Frankfurt in Kombination mit dem Spiel gegen Leipzig, erst nach dieser Kombination ist es mir so richtig bewusst geworden, wie lange wir denn schon keine richtigen Punkte mehr geholt haben in der Bundesliga. Auf einmal, jetzt wo auch gegen Frankfurt so eine Antileistung auf den Platz gebracht wurde.
Beziehungsweise und nicht gebracht wurde. Ja.
Oder nicht gebracht wurde. Da auf einmal ist dieser Punktverlust, diese 2 Punkte verloren gegen Köln, gehen die viel mehr ins Gewicht. Auf einmal denkst du auch wieder drüber nach, okay, wir haben auch daheim gegen Bremen verloren, was du unbedingt vermeiden musstest. Du hast in Berlin nur ein 1:1 gespielt. Auf einmal werden diese ganzen Ergebnisse, die wir vor ein paar Wochen noch so eingeordnet haben, dass man sagen könnte, ja, okay, ist schon in Ordnung, Bremen war nicht schlecht oder gegen Köln 1:1 in Köln ist noch verkraftbar, aber jetzt so langsam sieht die Lage ein bisschen anders aus. Und ganz klar, so schnell geht's. Wenn du mal die Conference League wegnimmst, sagen wir mal, der 7. Platz ist keine Europa League-Teilnahme oder ist kein europäischer Wettbewerb, dann sind wir jetzt mittlerweile am Relegationsplatz genauso viele Punkte dran wie an der Europa League. Genau 7 Punkte nach oben, genau 7 Punkte nach unten. Und das sah vor vielen Wochen, nach den ersten 7 Spieltagen, möchte ich jetzt mal sagen, ganz, ganz anders aus.
Ja, das ist das, was man als graues Mittelfeld bezeichnet. Ne? Platz 10, man sieht es jetzt auch tabellarisch, wir mussten durchaus abreißen lassen, sogar auch zu Platz 7 und wurden jetzt von eigentlich kriselnden Mannschaften wie Gladbach oder Wolfsburg überholt. Und ja, ich muss auch sagen, ich mache mir durchaus auch ein bisschen Sorgen. Auch wenn ich gelesen habe, was zum Beispiel André Breitenreiter zum Spiel gesagt hat. Dazu vielleicht gleich mehr. Wagst du dich jetzt schon so ein bisschen festzumachen, woran es denn zuletzt lag? Es gibt ja mehrere Aspekte, die man nennen könnte. Zum Beispiel das Schlagwort Personal, ohne natürlich zu sagen, dass es jetzt alleine daran lag. Aber ich erkenne schon gewisse Korrelationen, finde ich. Und das ist gar nicht mir aufgefallen, sondern jemand anderem. Und auch da, das kann niemals der alleinige Grund sein. Aber ist dir aufgefallen, dass mit der Verletzung von Munas Dabur wir spielen wie ein 12-platziertes Team oder so?
Ja, hundertprozentig. Also man will es nicht darauf schieben, aber man muss auf die Personalenge verweisen. Es geht nicht anders. Ich meine, wir haben im Vergleich zu anderen Zeiten bei der TSG noch Glück von der quantitativen Zahl der Verletzungen her. Aber qualitativ scheinen die Verletzungen so sehr ins Gewicht zu fallen, das ist Wahnsinn. Also, wenn du dir mal überlegst, was für eine Scheiße, Entschuldigung, Kramaric seit Wochen abliefert, dass du wirklich sagen müsstest,
trotz 5 Scorerpunkten,
dass du sagen müsstest, wenn Dabur fit wäre, wäre Andrej Kramaric immer noch auf der Bank. Damit möchte ich nicht sagen, dass Rüter momentan eine Mega-Saison spielt, aber Rüter hat wenigstens vereinzelt ab und zu Momente, wo er seine, in Anführungszeichen, Genialität blitzen lässt, wo er sein Feuer blitzen lässt. Ein Baumgartner, der rackert sich seinen verdammten Arsch ab.
Ja.
Und ein Kramaric, ich weiß es nicht, wo seine Energie her ist, ob die Bundesliga mittlerweile ihn eingeholt hat, aber er holt sich manchmal den Ball, irgendwo im eigenen Mittelfeld holt er sich den Ball, dreht sich zweimal im Kreis, spielt den Ball weiter, aber ansonsten sieht man gar nichts mehr von ihm. Er kommt gefühlt an keinem Verteidiger in der Bundesliga mehr vorbei, er spielt keine entscheidenden Pässe mehr so richtig. Ich weiß nicht, in was für einer Krise er gerade steckt, aber man muss gucken, dass man ihn da schleunigst rausbekommt.
Absolut, und er hat zuletzt ja auch vermehrt im Mittelfeld gespielt, gegen Frankfurt ja auch, und da gefällt er mir sogar nochmal schlechter. Und das ist eben so spannend, weil, wie gesagt, in der Bundesliga sind jetzt nach 14 Spielen 5 Scorerpunkte sogar solide. Er ist, glaube ich, unser Topscorer sogar, aber er ist einfach für den Einzelnen... Nee, er ist nicht unser Topscorer, sorry. Baumi hat noch eins mehr. Aber er ist jetzt für den Spielaufbau überraschend unwichtig, scheint mir, in vielen Situationen.
Ich weiß es noch, letztes Jahr, David, haben wir reden ja gefühlt schon seit anderthalb, zwei Jahren über Andrej. Ist ja noch der Andrej, der er früher war, 2020, als er da, hat er doch den TSG-Rekord gebrochen und hat viele Scorer und wahnsinnig viele Bundesliga-Tore geschossen. Und danach hat es eben nachgelassen und wir haben ihn jetzt zwei Jahre lang immer wieder verteidigt und haben gesagt, okay, du musst aber mal schauen, in verletzungsfreien Phasen, in verletzten Phasen von Andrej, dann spielt die Mannschaft einfach auch 20% schlechter, weil Andrej eben auch den Pass vor dem Assist spielt. Aber auch das erkenne ich momentan nicht mehr. Also, er ist momentan wie ein Fremdkörper in unserem System und bringt überhaupt keine Geschwindigkeit mehr auf den Platz. Er verlangsamt das Spiel mittlerweile in den falschen Momenten. Und ja, ich möchte es wirklich anders sagen. Man kann es nicht anders sagen. Wenn wir momentan offensiv besser aufgestellt wären und nicht nur als einzige Einwechselmöglichkeit offensiv einen Fisnik Aslani hätten, dann wäre Andrej Kramaric momentan nach dem Leistungsprinzip kein Stammspieler.
Ja, also müssen wir schon festhalten, dass die Verletzung von Munas, aber natürlich auch schon die länger herrschende von Ilas durchaus eine Rolle spielt, einfach weil vorne auch der Druck fehlt. Andrej spielt momentan eh. Er war ja zuletzt auch ein, zwei Mal außen vor, aber jetzt hat man tatsächlich ja wirklich kaum eine Wahl. Leider ist es dann doch nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Gerade, glaube ich, das Frankfurt-Spiel sollten wir besonders in den Fokus nehmen, weil das, glaube ich, am meisten Diskussionen bei unseren TSG-Fans ausgelöst hat. Und das war ja wirklich... Ne? Eigentlich muss man, Jonas, nochmal kurz unseren WhatsApp-Chat öffnen und da mal so ein bisschen scrollen, weil... Ich will da durchaus ganz ehrlich sein, wir haben die Aufstellung gesehen und haben es erstmal eigentlich ganz gut gefunden, weil wir meinten, ja, das ist mutig von Breitenreiter und wir fanden es auch gut, Stichwort Leistungsprinzip, dass ein Socki rausrotiert ist, auch Karajabeks Nominierung und die von Damar konnten wir verstehen. Ich meinte, Zitat, das zeigt Ehrgeiz und Entschlossenheit und du warst ähnlich zufrieden und nach einigen wenigen Minuten, in denen es noch konzentriert war, sind wir dann komplett auseinandergefallen und das hätte durchaus auch 5-0 ausgehen können für die Frankfurter Eintracht. Du hast geschrieben, und so war es eigentlich auch, wahnsinnig viele individuelle Fehler, viele Zweikämpfe verloren und unsere Abwehr ist mehr gerutscht, als sie eigentlich gestanden ist.
Ja, also dieses Gerutsche wirklich, das ging mir so auf den Sack. Ich war kurz davor zu sagen, irgendjemand von der Tribüne aus unserem Fanblock soll jetzt bitte auf den Platz gehen, Hauptsache er rutscht nicht weg. Weil solange du auf dem Platz stehst, hast du manchmal immer noch eine bessere Leistung gezeigt als die, die von unseren Spielern auskamen. Also ich bin sehr selten, Leute, die das schon seit Jahren unseren Podcast hören, die wissen, dass ich sehr selten extrem sauer bin. Aber nach so vielen individuellen Fehlern, wenn du jedes Mal wegrutscht, und klar, fürs Wegrutschen, da kannst du nichts, aber du kannst nicht 20 Mal in einem Spiel wegrutschen, in den entscheidenden Situationen. Quaresma vor dem 1-0 rutscht einfach weg. Klar,
zweimal sogar weg. in der gleichen Situation.
Und er rutscht nicht nur weg, er bringt sich selbst in die Situation. Wenn ich so ein junger Kerl bin, ich gehe zum ersten Mal in so ein Spiel rein, vor so einer Kulisse in Frankfurt, dann gehe ich doch nicht ins Dribbling, wenn ich gepresst werde von Frankfurt. Ja, macht er aber trotzdem. Er entscheidet sich dagegen, den Ball zu schlagen, der Ball ist weg, zack, bumm. So geht natürlich da auch schön durch, er hat ja auch keine Gegenwehr.
Da klappt dann alles, ja.
Da klappt wirklich alles und das ein Olli Baumann, von dem wir ja normalerweise reden, dass das der Einzige ist, der Normalform hat, auch in schlechten Spielen, dass der die ersten 2-3 Bälle alle durch den Hosenträger bekommt, das ist natürlich auch sinnbildlich dafür, weil gerade bei dem 2-0 und auch bei dem 3-0 von Ebimbe kann ich Olli Baumann nicht im Ansatz freireden. Diesen Ball, den er nach vorne blockt, wo Kolomoani ihn Volley oder Dropkick ihm dann durch die Hosenträger schießt, den kannst du als Bundesliga-Torwart, auch wenn er flattert, nicht nach vorne abwehren. Das geht einfach nicht. Und auch wenn Kolomoani der Einzige ist, der reagiert. Ein Angelino steht daneben und popelt in der Nase. Ein Kevin Vogt steht daneben, popelt in der Nase. Kolomoani ist der Einzige, der nachgeht, was du in der F-Jugend lernst. Und der den Ball völlig verdient und es in die Maschen reinhaut. Und beim 3-0 eigentlich ähnlich. Also es waren Fehler über Fehler. Und wir haben eigentlich nur danach gebettelt, dass Frankfurt eine Weltklasseleistung zeigt. Weil wir haben es ihnen auch verdammt einfach gemacht.
Das gehört mir auch mal dazu. Ne? Also da könnte ich mich ja noch mal kurz drüber aufregen. Auch wenn wir alle Kritik verdient haben. Was war mit dem Sky-Kommentator los? Also ich bin wirklich ganz kurz davor, hier eine Aktion zu starten und dass wir dem einfach mal ein Mario Götze-Trikot spendieren und dafür zusammenlegen. Der ist ja gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Der hätte ihm am liebsten während des Kommentierens, glaube ich, eine Statue gebaut. Das war ja auch wirklich unfassbar unverhältnismäßig, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Frankfurt natürlich gut war, wir aber auch gespielt haben wie ein Hühnerhaufen. Selten hat dieser Vergleich so gut gepasst wie bei dem Spiel. Das war wirklich ein Hühnerhaufen. Was ich besonders schlimm fand, eben, weil ja eigentlich mit Vogt und Kabak unsere Stabilisatoren gespielt haben, hat aber auch nicht viel genützt. Und ja, auch Kabak sieht nicht gut aus zum Beispiel, ne? Da lässt Frankfurt zweimal ihn schlau durch. Er hätte diesen Ball sowas von problemlos klären können, war desorientiert. Vogt lässt sich davon austanzen und dann kommt Akpo noch rein. Quereschmer hatten wir ja schon, kommt Akpo noch rein, ist desorientiert und rutscht auch weg, wie in so einem richtig schlechten Ladykracher-Sketch. Also unfassbar.
Ja, also es ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Alleine schon die Tatsache, dass vor dem Spiel Kabak, der die ganze Saison bei der TSG rechter Innenverteidiger spielt, rückt auf einmal auf die linke Seite, damit ein Quereschmer recht spielen kann. Normalerweise, für mich ist der Fall klar, dass die Person, die neu reinrückt, nicht der Person den Platz klaut, der immer spielt. Das ist einfach eine andere Position. Ja. Also das ist für mich ganz klar. Und wenn du als Quaresma so verunsichert bist, dass du unbedingt recht spielen musst,
dann lass vielleicht doch einen Zocki spielen vielleicht. Ja.
Ist es vielleicht nicht die richtige Zeit dafür, weil dann bringst du die komplett an. Also das mag jetzt lächerlich erscheinen, aber das macht einen Unterschied, ob du links oder rechts bist. Und ein Kabak, das war der einzige, wo du ja, Kabak hat ja dafür gesorgt, dass der Spielstand nicht so war, wie wir es verdient hätten. Durch zwei klasse Szenen. Aber wenn ein Kabak trotz einer super Vorlage auf Baumi und trotz eines genialen Tores in Mavropanos oder Lucio-Manier eine Note 4 vom Kicker bekommt und die absolut verdient ist, dann weißt du, was abging. Dann weißt du absolut, was abging. Nämlich vor dem vierten Tor läuft Kolomoani vor seiner Hereingabe, wo dann Akpoguma natürlich auch wieder wegrutscht, läuft Kolomoani durch unsere zwei Top-Innenverteidiger, über die ich eigentlich nichts kommen lasse, Kevin Vogt und Kabak, läuft an denen vorbei, als würde er denen noch eine High-Five parallel geben und wollte abklatschen. Ohne Gegenwehr läuft er da einfach durch, bringt den Ball herein und der Rest ist Geschichte. Also in dem Moment wollte ich am liebsten die Glotze ausmachen, weil da war einfach klar, dass wir nicht mal das Geschenk annehmen, dass es auf einmal 3-2 stand. Weil nein, wir hatten es nicht verdient, dass es 3-2 stand.
Ja, das kann man absolut so sagen. Und das war katastrophal. Wirklich von allen, gerade in der Hintermannschaft, ne, kann man auch für Angelino und Pavel genauso sagen, die natürlich nicht in den Situationen aktiv beteiligt waren, die aber überhaupt keine Stütze waren und auch nach vorne keine Wirkung entfalten konnten. Aber da auch nochmal bei Kabak in einer Situation, beim Gegentor hat er ja richtig dumm das Abseits quasi verhindert. Ne? Da hat er überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie nach vorne hätten schieben müssen. Aber gut, das war einfach ein Totalausfall, muss man wirklich sagen. Und trotzdem, und das finde ich so krass, du hast es eben kurz skizziert, trotzdem muss ich sagen, stellen wir uns mal einen Olli Baumann vor an einem wirklich, wirklich guten Tag, den er zuletzt oft hatte. Das 1:0 kann er halten tatsächlich, geht ihm durch die Hosenträger. Er hatte eigentlich den Raum sozusagen zum Tor gut abgedeckt. Mit ein bisschen Glück hat er den. Das 2:0 hat er sicher. Und auch beim 3:0 sah er ja nicht ideal aus. Also, und das ist dann in Summe ja fast sogar noch ärgerlicher. Und ich glaube, Olli Baumann ist der Letzte, auf dem wir hier rumreiten sollten und den wir kritisieren sollten. Aber trotz dieser Nichtleistung oder Antileistung hätten wir da mit ein bisschen Glück und mit diesem wilden Lucio-Solo noch zu kleinen, kleinen Chancen auf ein Remis kommen können. Aber es geht natürlich völlig in Ordnung, wir haben es völlig verdient, dass wir dann mit 0 Punkten nach Hause reisen mussten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jan, genau das gleiche Spiel ist es ja bei Leipzig auch. Leipzig war klar die bessere Mannschaft. Wir haben nicht im Ansatz einen Punkt gegen Leipzig verdient. Aber trotz allem dachte ich nach dem 1:1... kurz, okay, ich glaube nicht, dass wir uns das noch nehmen lassen. Ich glaube, das 1:1 verteidigen wir jetzt souverän und nehmen das mit in die Tabelle mit auf, diesen einen Punkt. Weil es nämlich vollkommen in Ordnung wäre, einen Punkt gegen Leipzig zu haben.
Richtig,
Aber dann passiert eben das Gleiche. Wir gehen jetzt mal nicht, waren jetzt nicht ganz chronologisch, waren jetzt erst bei Frankfurt und gehen jetzt zu Leipzig, obwohl das Leipzig natürlich vorher war. Das Leipzig-Spiel ist der Auslöser dafür, dass André Breitenreiter Quaresma spielen lassen musste. Beziehungsweise entweder Quaresma oder Akpoguma spielen lassen musste, weil es nicht verantwortbar war, dass Nzoki spielt. Nzoki mal wieder beim Stand von 1:1 gegen Leipzig, wo du ganz genau 57 Minuten gemerkt hast, die Hütte brennt. Mhm. Leipzig ist einfach eine absolute Topmannschaft. Leipzig hat individuell viel bessere Spieler als wir. Ein Spieler wie Nkunku oder wie Olmo, so einen Spieler haben wir nicht in unseren Reihen. Und dann laden wir den ein. In der 57. Minute Nzoki spielt erstmal den Fehlpass. Und dann geht er dem Ball nicht hinterher. Normalerweise bin ich doch der erste Spieler, wenn ich einen Fehlpass spiele und wenn ich merke, da kommt jetzt ein Konter auf uns zugerauscht, bin ich der erste Spieler, der das verteidigen möchte. Mhm. Und nach dem Abpraller rennt André Silva 3 Sekunden vor Nzoki los. Nzoki komplett desorientiert, als ob er gerade auf seine Cola bei McDrive wartet, rückt überhaupt nicht auf André Silva drauf. Der chippt den so dumm in die Mitte, dass Olli Baumann den nur noch nach vorne abwehren kann. Und Nkunku muss sich ein Eck raussuchen und ihn reinbatschen. Also es war komplett alternativlos, dass du Nzoki nach diesem Spiel benchen musst. Aber die einzige Dreierkette, die ich jetzt fürs nächste Spiel, und da greife ich vor, die einzige Dreierkette, die ich fürs nächste Spiel gegen Wolfsburg akzeptiere, aufgrund unseres momentanen Kaders, ist Kabak, Vogt, Akpoguma. Ich akzeptiere nicht, dass Nzoki wieder startet und ich akzeptiere auch nicht, dass Quaresma wieder startet.
Ja,
Die eine Situation, Akpo ist auch weggerutscht, aber grundsätzlich war Akpoguma viel, viel mehr am Bundesliga-Niveau dran, als Quaresma und Nzoki es jemals waren.
Ja, und der Kicker hat neulich auch einen Artikel drüber gebracht, die Fehler bei Nzoki haben sich jetzt einfach auffällig gehäuft und Diese Chancen hatte in der Summe Akpoguma bisher noch gar nicht und da sind mir jetzt auch keine großen Patzer in Erinnerung geblieben. Auch solider Notendurchschnitt soweit bei Akpo. Jetzt könnte man natürlich neunmal klug sagen, aber hinterher ist man immer schlauer, dass vielleicht direkt Akpo hätte beginnen müssen, weil Quaresma wirklich ein Totalausfall war. Aber ich sag ganz ehrlich, wir waren ja auch im ersten Moment eigentlich ganz zufrieden mit dieser mutigen Entscheidung Quaresma und Damar. Rückblickend, wie gesagt, ein Fehler, weil jetzt ganz, ganz kurz zu Damar, der natürlich ein junger Kerl ist und dem man das überhaupt nicht zuschieben kann, aber der war ja komplett farblos und war überhaupt nicht zu sehen. Was als Achter schon tragisch ist.
Nee, er hat seine Chance nicht genutzt. So ungern du es hören wirst. Ein Pavel Kadarzabek hat seine Chance absolut überhaupt nicht genutzt. Ja. Ein Angelino war nicht viel stärker. Aber Pavel ist momentan in der Situation, dass er sich in die Startelf kämpfen muss. Wir lassen unseren stärksten Spieler der Hinrunde bis jetzt eigentlich draußen, Robert Sko, der auch nach seiner Einwechslung wieder einer der stärksten war. Und Pavel ist komplett blass geblieben. Es gibt keinen Grund, in den nächsten Spielen Pavel wieder eine Chance zu geben. Also es ist wirklich so, außer vielleicht auf der falschen Seite. Robert Sko bietet sich einfach momentan viel, viel mehr an. Und es ist schon ein klares Zeichen, wenn wir zur Halbzeit dreimal wechseln und wir dreimal die Leute wechseln, die eigentlich eine Chance bekommen sollten, sich für die Startelf zu beweisen. Und alle drei nutzen ihre Chance nicht. Also wir wechseln zur Halbzeit Pavel aus, wir wechseln Quaresma aus und wir wechseln Damar aus. Ganz klares Zeichen. Jo. Selbsteinsicht von Breitenreiter. Experiment gescheitert. Und es ging ja ein bisschen bergauf. Aber Frankfurt und Leipzig war einfach eine Nummer zu groß für uns. War einfach eine Nummer zu groß. Wahrscheinlich nicht an jedem Tag in dieser Bundesliga-Saison, aber an diesen zwei rabenschwarzen Tagen waren sie sogar drei Nummern zu groß für uns. Und das ist schon eine traurige Einsicht, gerade bei Eintracht Frankfurt.
Genau, und damit sind wir dabei, wo ich noch hin wollte. André Breitenreiter hat gesagt, bezogen auf Frankfurt, dass es gegen solche Mannschaften noch nicht reiche. Und damit meinte er Frankfurt als ein europäisches Top-Team. Und vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Ich finde es schon ein bisschen bezeichnend und problematisch, sich da selbst so klein zu reden. Natürlich, wie gesagt, Probleme, was den Kader und so weiter betrifft. Trotzdem hat Frankfurt die Doppelbelastung. Wir haben überhaupt keine Doppelbelastung. Und wir haben ja nicht irgendwie verloren. Wir haben schon relativ dilettantisch verloren. Deswegen war ich mit diesen Aussagen von André ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Auch wenn er sich natürlich kämpferisch gezeigt hat, versteht mich da nicht falsch. Aber diese Aussage, die im Prinzip ja bedeutet, ja, Frankfurt war ja auch Favorit, da geht halt momentan noch nichts, das reicht noch nicht. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Gegen Leipzig akzeptiere ich das, aber Frankfurt hat uns wirklich auch tempomäßig so den Schneid abgekauft, dass es mir fast schon peinlich war in gewisser Weise. Und wenn ich mir die Offensive von Frankfurt angucke, wird mir eigentlich nicht Angst und Bange. Gerade wenn ich eigentlich weiß, dass wir Kevin, Ozan Kabak, Pavel, Angelino auf dem Platz haben, die top gestandene Bundesliga-Verteidiger sind, und dann geht's so aus. Oder bin ich da zu hart?
Also grundsätzlich finde ich auch, dass Frankfurt Favorit war. Allein schon deswegen, weil wir seit 2016 gegen Frankfurt in der Commerzbank Arena nichts mehr geholt haben. Allein das ist eine Statistik, die zeigt ganz klar, in Frankfurt haben wir es einfach immer verdammt schwer. Was natürlich niemals so eine Nichtleistung rechtfertigt. Aber in diesem Spiel akzeptiere ich, dass du sagst, okay, wir hätten auch mit einem Punkt zufrieden sein können. Das muss nicht unser Anspruch sein zu gewinnen. Aber dann sagst du als André Breitenreiter eigentlich auch, wir haben ja jetzt, sagen wir mal, zwei Aussagen von André Breitenreiter so durch die Blume gehört. Erstens mal, Frankfurt ist ein Top-Team und gehört nach Europa und wir wollen trotzdem auch nach Europa. So, das heißt, ich höre da heraus, die Rollen haben sich so ein bisschen getauscht für André Breitenreiter. Das heißt, Teams wie Gladbach und Teams wie Wolfsburg sind für ihn keine Top-Teams mehr, sondern eher so Teams wie Frankfurt oder Freiburg. Akzeptiere ich die Aussage, aber dann, passender Zeitpunkt, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, die keine Top-Mannschaft mehr sind, die es nur noch auf dem Papier sind. Und dann muss da aber wieder der Sieg her, ohne Ausreden. Weil wenn du sagst, Wolfsburg ist zu gut für uns, Frankfurt ist zu gut für uns, Freiburg ist zu gut für uns, was weiß ich, wer noch alles zu gut für uns ist, dann kannst du als Saisonziel auch Platz 10 ausgeben und alles ist gut.
Und das hat André natürlich nicht gemacht, aber da muss man natürlich sich dieser etwas dieser Ungenauigkeit bewusst sein. Aber wie gesagt, Breitenreiter hat gesagt, Frankfurt sei ein Top-16-Team in Europa. Und das finde ich, ja, da hat man den Gegner ein bisschen schön geredet, weil sie jetzt das einmal geschafft haben. Und das ist auch, verdient großen Respekt, keine Frage. Aber jetzt, ne, den vom Sky-Kommentator massiv abgefeierten Mario Götze. Seit Jahren hätte keiner gesagt, dass der zur europäischen Spitze gehört. Der hat jetzt eine gute Form, alles klar, alles gut. Aber da darf man jetzt auch nicht überdrehen. Und auch der Stürmer, dessen Doppelnamen ich mir gerade nicht auszusprechen traue, hat jetzt nicht über Jahre das bewiesen. Der hat jetzt einen super Lauf, keine Frage. Ist aber nur wirklich Fußballexperten ansonsten ein Begriff. Aber ich akzeptiere die Aussage auch. Ich wollte nur so ein bisschen auf diese kleine Widersprüchlichkeit hinweisen und auch darauf hinweisen, dass wir vor 3 Spieltagen, also nach 11 Spieltagen, noch super dastanden und alle gesagt hätten, läuft doch.
Ja, da waren halt auch Spiele gegen Bayern München dabei, ein 0-0 gegen Freiburg, ein 1-0 Niederlage gegen Dortmund. Da kannst du nicht viel machen. Auch jetzt nach dem Leipzig-Spiel hättest du wahrscheinlich immer noch gesagt, hätten wir jetzt gegen Frankfurt 1-1 gespielt, würden wir immer noch hier sitzen und würden versuchen, das grundsätzlich Positive aus der Saison herauszuziehen. Aber es läppert sich einfach. Momentan, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, durch die Spiele, durch das Spiel gegen Frankfurt, tut es 1-1 gegen Köln erst noch richtig weh. Das brennt so richtig nach. Ich schätze das 1-1 gegen Köln jetzt viel, viel schlechter ein als damals, direkt im Anschluss nach dem Köln-Spiel, weil einfach die Tabelle das nicht mehr hergibt. Irgendwann musst du die Punkte holen. Du musst dich halt als Mannschaft entscheiden, willst du da die Punkte holen, wo du sie kannst, und willst gegen Leipzig und Bayern und Dortmund, was dein gutes Recht ist, auf den Sack kriegen. Alles klar, kein Problem. Aber dann ist es auch schwer genug, musst du halt deine Pflichtpunkte holen. Und momentan holen wir beides nicht. Wir verlieren gegen die Mannschaften, wo wir zu schlecht sind, und wir holen nicht die Punkte, die wir brauchen, gegen Mannschaften, wo wir deutlich überlegen sind.
Köln oder Bremen. Das ist eine
sehr, sehr schlechte Kombination.
Und Köln muss man da tatsächlich eben erwähnen, weil sie ja diese extremen Personalprobleme hatten und wir deswegen natürlich Favorit waren. Ohne Doppelbelastung, mit Prömel und so weiter. Und deswegen tun natürlich jetzt, du hast du völlig recht, die Spiele gegen Köln und Bremen sehr, sehr weh. Und bevor wir jetzt nochmal kurz aufs Spiel gegen Wolfsburg blicken, nochmal vielleicht was ein bisschen Frustrierendes. Schauen wir mal kurz zusammen auf die Tabelle. Wir haben jetzt nach 14 Spielen 18 Punkte. Sollten wir nach 17 Spielen, also zur offiziellen Winterpause in Anführungszeichen, dann in 3 Partien noch 6 Punkte holen, stehen wir bei 24 Punkten. Wenn wir so in der Rückrunde weitermachen, stehen wir bei 48 Punkten und werden mit dieser Punktzahl garantiert nicht europäisch spielen. Ne? Und 6 Punkte aus den nächsten 3 Spielen wäre ja eigentlich eine Top-Bilanz. Wir spielen ja immerhin, lass mich nicht lügen, gegen Wolfsburg, Union Berlin und Stuttgart. Da könnte man mit 6 Punkten ja sehr gut leben. Und auch dadurch könnten wir unsere Vorrundenbilanz nur noch bedingt aufpolieren.
Genau, und allein schon, dass wir jetzt darüber reden, das ist ja schon kurios genug, dass nach vorne nichts mehr geht, weil uns Munas Dabur fehlt. Seit Jahren reden wir darüber, wo Munas Dabur überhaupt ist, warum er seinen Zwillingsbruder zu uns geschickt hat, der kein Fußball spielen kann und selbst nicht explodiert. Und jetzt explodiert er und alle anderen machen eine Pause. So funktioniert das Spiel natürlich nicht. Wir brauchen, wenn überhaupt, alle. Ja, schauen wir doch jetzt mal ein bisschen auf das Wolfsburg-Spiel. Wir wollen ja auch ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Aber, und ich wäre auch wirklich sehr interessiert daran, dass die unsere Mannschaft uns wenigstens ein bisschen versöhnlich zur WM schickt, weil die WM startet ja auch schon bald mit dem Kracher Auftaktspiel Katar-Ecuador. Wirklich was für Fußball-Feinschmecker. Aber Wolfsburg hat einen Lauf. Wolfsburg hat seit 7 Bundesligaspielen nicht mehr verloren. Ich lese dir mal die letzten Ergebnisse vom VfL Wolfsburg vor. 2-0 gegen Dortmund, 3-0 gegen Mainz, 4-0 gegen Wolfsburg, 2-2 gegen Leverkusen und 2-2 gegen Gladbach. Das sind Top-Ergebnisse. Die letzten 3 Spieltage haben sie 9-0 verloren. 9-0 Tore haben sie gewonnen gegen Mannschaften wie Dortmund, Mainz und Bochum, was bis auf Bochum wirklich Top-Mannschaften sind. Und selbst gegen Bochum musst du erstmal gewinnen. Das heißt, die kommen mit absoluter breiter Brust. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg jetzt vor der Winterpause, dass Wolfsburg jetzt vor der Winterpause noch abbrechen lassen will. Und was den Kopf angeht, sind wir da absolut im Hintertreffen.
Ja, extrem bitter. Weil es mir schwerfällt, würde ich die Frage mal versuchen, an dich weiterzugeben. Hast du irgendeinen Erklärungsansatz, was Niko Kovac jetzt anders gemacht hat, was bei der Mannschaft jetzt besser läuft? Denn die Mannschaft ist ja wirklich schlecht gestartet. Ich hatte zwischenzeitlich auch Niko Kovac auf dem Zettel dafür, dass der relativ früh gefeuert werden könnte. Die ersten 4-5 Spiele, das war absolut nichts. Wir hatten alle im Kopf, ja, Wolfsburg wird wieder graues Mittelfeld spielen und jetzt scheint fast alles möglich. Aber hast du das irgendwie beobachten können, was da jetzt gut läuft auf einmal? Denn Wolfsburg ist ja schon seit Jahren eigentlich jetzt eher im grauen Mittelfeld anzusiedeln.
Ja, also ich bin bei weitem kein Wolfsburg-Experte und maß mir da jetzt nicht an, eine genaue Analyse zu bringen. Aber wenn man Maximilian Arnold glauben möchte, dann scheint es mittlerweile Früchte zu tragen, dass Niko Kovac ein sehr, sehr straighter Typ ist und mit Max Kruse auch Störfaktoren aus der Mannschaft entfernt hat. Klar, dem VfL Wolfsburg, dem fehlt jetzt im Spiel ein bisschen Kreativität und vielleicht auch das ein oder andere Tor durch Max Kruse.
Und blöde Sprüche natürlich am Sky-Mikrofon.
Ja, aber es gab ja jetzt auch letztens den Vorfall, dass Maximilian Arnold immer noch gegenüber irgendeiner Zeitung nochmal nachgetreten hat gegen Max Kruse. Also ich glaube, dieser Typ hat der Mannschaft in den letzten Jahren neben dem Platz nicht mehr so gut getan. Und ich glaube, so langsam schätzen das die Spieler auch, dass Niko Kovac so eine straighte Art hat, denn nicht viele Trainer in der Bundesliga hätten die Eier besessen, einem Max Kruse zu sagen, er soll sich bitte verpissen, weil er einfach nicht die Einstellung eines Fußballprofis hat. Wo ich übrigens zu 100% der gleichen Meinung bin mit Niko Kovac. Gut, und ansonsten, was macht er jetzt anders? Er stellt ein bisschen anders auf, er hat jetzt momentan das Vertrauen in Felix Metscher, also nicht nur Lukas Metscher, sondern auch seinem Bruder.
Stimmt.
Und ja, das scheint auch relativ gut zu funktionieren. Aber so grundsätzlich ist es wahrscheinlich eher eine Kopfsache beim VfL, weil dass sie einen guten Kader haben, ist eigentlich unbestritten.
Ist auch seit 2-3 Jahren schon so. Ja, vielleicht war es war ja auch häufig so kolportiert worden, dass Wolfsburg ja einfach nicht so gut harmoniere, also der Kader da nicht so gut passe. Vielleicht hat da Kovac auch ein gutes Händchen für. Er hat ja auch schon in der Vergangenheit wirklich gute Leistungen gezeigt, vor allem eben als Eintracht-Coach. Nichtsdestotrotz ist das jetzt auch kein Kader, wo man sagt, das müssen wir eigentlich direkt abschenken. Aber ja, der Trend ist nicht unser Friend, sondern der vom VfL leider. Hoffnung macht, auch wenn es blöd klingt so ein bisschen, dass Lukas Mescher ausfällt, was natürlich für Hansi Flick blöd ist, für uns tendenziell gut. Und eben dann Wind wahrscheinlich wieder beginnen wird, der jetzt noch nicht so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen hat. Aber was ja auch so ein bisschen das Geheimrezept von Wolfsburg ist, ist die starke Defensive. Zuletzt, du hast es angeführt, und das auch jetzt nicht mit der Hintermannschaft, die einen sofort vom Hocker haut. Also zum Beispiel unser guter Freund Munas Dabur wird sich erinnern, Paulo Ottavio hat sich einen Stammplatz erobert, hätte ich auch nicht erwartet, und ist Top-Vorlagengeber beim Team. Da passt jetzt einiges. Auch Patrick Wimmer, der von Bielefeld kommt, passt gut ins System, hat schon 3 Vorlagen. Also Wolfsburg scheint da langsam aber sicher Ansprüche auf europäische Plätze zu erheben und ja, ist kein so gutes Timing, denn wie ich eben so ein bisschen versucht habe vorzurechnen, wir brauchen die Punkte eigentlich. Was könnte Hoffnung machen? Ich sehe gerade tatsächlich durch Zufall, dass die Wettquoten sozusagen uns tendenziell als Sieger sehen, was mich fast ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, es liegt halt daran, dass es ein Heimspiel ist. Okay, das ist bei den Wettquoten immer noch so ein bisschen der Faktor. Nur ganz kurz nebenbei, denkt, das ist kein Aufruf zum Wetten, lasst es, am Ende verliert ihr sowieso. Das nur ganz kurz nebenbei.
Ja, absolut.
Ja, aber wo du absolut recht hast, ist die Viererkette vom VfL, die ist von den Namen her absolut nichts, was uns beeindrucken sollte. Da spielt momentan ein Bornau und ein Van de Ven. Ein Van de Ven erst seit bisschen mehr als einem Jahr bei Wolfsburg, kommt aus der Eredivisie, ist ein junger Typ und ein Bornau, den kennt man noch aus Kölner Zeiten. Das ist jetzt auch keiner, den man ganz oben auf der Liste hat auf Bundesliga-Niveau.
Gar nicht.
Und Paulo Ottavio und Riedle Baku, die sind nicht verkehrt. Aber jetzt eigentlich auch nichts, mit denen du in die Conference League oder in die Europa League kommst. Normalerweise sehe ich uns von den Einzelspielern als Favorit. Aber wenn du jetzt den Einzelspielervergleich aufmachst und mal so ein Marmoush oder so ein Metscher mit einem Kramaric vergleichst, dann würdest du ja normalerweise sagen, natürlich ist ein Kramaric um Welten besser. Aber ist ein Kramaric in dieser Verfassung um Welten besser? Wie kriegen wir jetzt einen Grisha Prömel ersetzt? Wie kriegen wir 13 Kilometer ersetzt? Keiner von uns in dieser Mannschaft läuft so viel. In Sebastian Rudi nicht im Ansatz. Das ist ein komplett anderes Spiel. Also das ist wirklich grundsätzlich ein Problem, was André Breitenreiter jetzt vor der WM in Katar noch haben wird. Was würdest du denn jetzt sagen? Es ist ja jetzt schon ein spannendes Thema. Hast du vielleicht so eine Prediction, wie wir jetzt in das Spiel reingehen werden gegen Wolfsburg? Also ich würde spontan sagen, dass wir versuchen, einfach auf Sicherheit zu gehen und Spieler, die sich schon bewährt haben über Jahre, reinzuschmeißen. Also dass es nicht mehr die Zeit für Experimente ist. Was würdest du da sagen?
Ja, das ist ja psychologisch total nachvollziehbar. Und wenn jetzt André Breitenreiter mich jetzt anrufen würde, wäre mein erster Impuls sofort zu sagen, nimm natürlich den Damar raus und stell Rudi rein. Wir waren so vogelwild, so chaotisch. Also wenn es mal die Zeit für Sebastian Rudi ist, dann ja vielleicht jetzt. Und klar ist Rudi in den letzten ein, zwei Jahren jetzt nicht massiv aufgefallen, aber das ist ja auch ein Typ, der wichtige Pässe an den Mann bringen kann. So ist es ja nicht. Und der grundsätzlich ein fleißiger Typ ist, natürlich auf eine ganz andere Art als ein Prömel und auf eine ganz andere Art als ein Dennis Geiger, der ja aber zum Glück spielen können wird. Deswegen denke ich auch, dass jetzt sozusagen die Kehrtwende vielleicht gefragt ist. Und das ist, also ich würde definitiv im Mittelfeld mal Damar durch Rudi ersetzen und eben tatsächlich nicht durch Stiller, auf den Breitenreiter ja eh keine so großen Stücke setzt. Also viele haben sich zum Beispiel auf Social Media auch gewundert, dass Stiller jetzt nicht mal gegen Frankfurt die Chance bekommen hat.
Ja gut, Stiller wurde ja direkt dann zur Halbzeit eingewechselt. Also da hat er beispielsweise dann schon den Vorzug vor Rudi bekommen. Aber da war ja das Schiff eigentlich schon untergegangen.
Ich wollte gerade sagen, da hat glaube ich niemand mehr an einen Sieg geglaubt. Vielleicht im besten Fall noch an einen Remis, wenn der Herrgott ein Einsehen hat.
Ja, also wirklich schwierig. Ich möchte jetzt da eigentlich jetzt auch gar nicht mehr weiter darüber reden. Ich glaube, wir haben jetzt lang genug geraged. Ich brauche jetzt nämlich erstmal einen Baldrian-Tee, erstmal nach dem Spiel, und jetzt während der letzten halben Stunde habe ich die ganzen Emotionen nochmal hochgeholt und muss mich jetzt erstmal wieder entspannen. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft ähnliche Gefühle hat wie wir, dass sie das selbst genauso sehen, was für eine schlechte Leistung in den letzten Wochen abgeliefert wurde, dass es André Breitenreiter schafft, sie durch Gespräche anzufixen, und dass wir einfach nochmal im letzten Bundesligaspiel in der Saison oder im Jahr 2022, dass wir da nochmal einfach einen richtigen Kampf abliefern. Und das ist das, was ich mir wünsche, noch von diesem Fußballjahr.
Absolut. Ich mag diese Formulierung eigentlich nicht so, aber ich hoffe eben, dass André Breitenreiter sie, wie du schon beschrieben hast, sie an der Ehre packt und ihm auch aufzeigt, was für eine wichtige Bedeutung dieses Spiel jetzt hat. Denn danach ist eben Pause für, lass mich nicht lügen, ich glaube, 8 Wochen lang sind keine Bundesligaspiele. Wir testen dann zwar gegen Elversberg und Fürth, aber das sind natürlich, wie schon erwähnt, nur Testspiele. Deswegen sehr, sehr wichtige Bedeutung, auch für den Kopf, auch für den Kopf der Fans. Und deswegen drücke ich uns allen die Daumen und wünsche euch viel Spaß beim Unterstützen der Mannschaft, vielleicht auch im Stadion, denn da gibt es noch ein paar Tickets.
Genau, wir wünschen euch was. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao, macht's gut.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.